Was mich nach Guyana geführt hat, ist der Ölfund.
This nation of about 800,000 people is going through a massive transformation. And the reason for that growth is quite simple. Oil. Lots and lots of oil.
2015 wurde vor der Küste Guyanas Öl gefunden. Und zwar eine ganze Menge von der US-amerikanischen Ölfirma ExxonMobil.
Größere Häuser, größere Brücken, größere Pläne. Guyana in Südamerika ist eines der am schnellsten wachsenden Länder der Welt, wegen des Öls.
Sie haben da 11 Milliarden Barrel Öl gefunden. Das ist mehr als Norwegen seit 1969 aus dem Boden geholt hat. Seit 2019 sprudelt das dort und das gehört zu den wichtigsten Ölfunden der letzten 20 Jahre oder mehr. Und das hat das Land komplett verwandelt. Also es war das zweitärmste Land der Hemisphäre, laut Aussagen des Präsidenten. Und heute ist es im kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-Einkommen, wenn man so schön sagt, reicher als Deutschland, reicher als Frankreich, reicher als Dänemark. Übrigens auch reicher als Norwegen, ein anderer Ölstaat, den wir immer so als Paradebeispiel heranziehen.
Das ist der Journalist Fabian Fiedal. Er hat in dem kleinen südamerikanischen Land Guyana recherchiert. Denn dieses kleine Land mit sehr viel Regenwald, das hat sich durch das Öl total verändert. Es hat die am stärksten wachsende Wirtschaft der Welt und ist für die Europäische Union ein wichtiger Handelspartner geworden. Fabian erzählt uns heute, warum Guyana trotz seines neuen Reichtums an einer Krankheit leidet, die sich nicht so einfach heilen lässt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 6. November.
Guyana ist an der Nordküste von Südamerika und es ist wie das Festland der Karibik quasi. Also es hat mit Brasilien, Kolumbien, Chile oder sowas wenig zu tun, sondern ist kulturell ziemlich nah an Trinidad und Tobago, an Barbados, an diesen Karibikinseln. Also es wird dort rumgebrannt, Reggae gehört, die sprechen auch dieses Patois, das man vom Reggae kennt. Es wird Cricket gespielt und auch die Kolonialhistorie ist so, also es ist holländisch, britisch, teilweise auch französisch gewesen, aber eben nicht spanisch und portugiesisch. Und eigentlich alle drei Guyanas, also Guyana, Suriname, französisch Guyana, gehören zu den am wenigsten besiedelten Gebieten der Welt. Guyana hat je nach Schätzung zwischen 85 und 95% Regenwaldbedeckung und nur so kleine Küstenstreifen sind bewohnt. Und in Guyana gibt es die Hauptstadt Georgetown. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt in dieser einen großen Stadt.
Und da in Guyana wurde jetzt vor einigen Jahren Öl gefunden von der amerikanischen Firma ExxonMobil. Was passiert mit diesem Öl seitdem?
Öl wird an Rohstoffbörsen gehandelt. Das heißt, Guyana hat gewisse Verträge, die mit Exxon zu tun haben. Da geht es an Kunden, die das in Exxon ausmacht. Aber der Rest wird an Rohstoffbörsen gehandelt und da kauft vor allem die EU. Also bis zu 66% des guyanischen Öls wird von der EU gekauft, Tendenz übrigens auch steigend. Und das hat mehrere Gründe. Also die EU versucht seit ein paar Jahren so ESG-Kriterien bei ihren Einkäufen, überall, also in Rohstoffen, aber auch in Industrie, einzuhalten. ESG, also ökologische, soziale und Governance, also gute Regierungsführungskriterien einzuhalten. Und da steht Guyana ehrlich gesagt ziemlich gut da. Also Guyana ist eine Demokratie. Es war ja erst vor kurzem auch Wahl wieder. Guyana ist eine Demokratie mit ein paar Problemen, aber es ist jetzt nicht komplett autokratisch oder infunktionell. Guyana steht vor allem aber gut da, was ökologische Faktoren angeht, also wegen diesem Rainforest Cover, ist das Land eine Netto-Senke. Also es nimmt mehr CO2 auf, als es ausstößt. Es gibt nicht mehr viele Länder auf der Welt, die das sind, aber Guyana ist eins davon, steht deswegen ökologisch schon mal ziemlich gut da. Zudem noch, das Land hat eine Abholzungsrichtlinie, die sowieso schon irgendwie nur ein Zehntel von dem ist, was die UN vorschlägt. Und nicht mal diese Abholzungsrichtlinie halten die ein. Also die holzen noch weniger ab als ein Zehntel von dem, was sie nicht abholzen sollten. Also es ist wirklich, da ökologisch stehen die besser da als ziemlich jedes andere Land der Welt.
Also weil Guyana so viel Regenwald hat, kann die EU quasi mit gutem grünen Gewissen dort Öl kaufen. Verstehe ich das richtig?
Genau, also man würde natürlich am liebsten in Kanada, in den USA, in Norwegen kaufen, alles. Aber am Ende, wenn man sich alle ölproduzierenden Länder anguckt, dann sind da auch viele Libyens und Angolas und Venezuelas und Russlands dabei. Und deswegen kommt so ein Guyana ganz recht mit diesen riesigen Ölfunden, weil Guyana dann schon deutlich besser dasteht als die letzteren, die ich gerade genannt habe.
Das heißt, dieses Öl aus Guyana, das scheint ja eine Win-Win-Situation zu sein. Für die EU, die kauft das Öl und kann dann sagen, hey, so umweltschädlich ist das gar nicht. Und Guyana selbst kann durch den Ölverkauf sehr viel Geld verdienen und die Wirtschaft boomt. Wie kommt das denn bei den Menschen vor Ort an?
Es ist schwierig zu beantworten, weil wir waren ja 3 Wochen da, also ich und ein Fotograf. Und wir kamen auf die Idee, wir wollen diesen Boom beschreiben. Also das war unser Rechercheziel erstmal. Wir wollen da hingehen, wir wollen jemanden finden, der von diesem Boom profitiert. Dann haben wir mit Glück die Möglichkeit gehabt, die Shorebase von ExxonMobil zu besuchen. Das ist die Versorgungsbasis an Land für die FPSOs, also für die Ölplattform. Und da hat man dann zumindest ein bisschen den Boom sehen können. Also da war zum Beispiel ein junger Mann namens Rohit Gulchand.
This operation does not stop. 24 hour, 7 days a week, 31 days a month, 365 days a week.
Also erstmal hat er mir erzählt, auf der Shorebase wird 24/7 gearbeitet, nonstop.
And I started working at the base as a Slingerbanksman, or you could say a general laborer.
Er hat mir erzählt, dass er anfangs ein Slingerbanksman war, also ein einfacher Arbeiter, der da Rohre verlegt und irgendwelche Sachen andockt, also wirklich Arbeit mit den Händen am Hafen.
And you know, I was approached by my superiors, who were supervisors there, and they saw some things in me that I didn't even know I had, and I was promoted to foreman.
Und heute ist er der Direktor von dem Annex, also quasi der zweithöchste in dieser Versorgungsbasis und das mit Mitte 30.
Well, it's better with the introduction of oil and gas. It is better. It is a lot better.
Also dieser Rohit Gulchand an der Versorgungsbasis, der arbeitet natürlich irgendwie indirekt mit dem Öl, eigentlich direkt mit dem Öl. Und davon gibt es ganze Versorgungsketten im Land und die verdienen alle ganz gut, also die verdienen alle das Geld von Exxon quasi.
Okay, also er hat direkt jetzt von diesem Boom, den ihr gesucht habt, profitiert. Wie sieht's denn mit dem Rest der Bevölkerung aus?
Nach den Leuten an der Versorgungsbasis waren wir auf der Suche nach normalen Guyanern, also Lehrerinnen, Krankenpfleger, Ärzte, ganz normale Menschen in der Wirtschaft von dem Land. Erstmal haben wir es versucht in der Schule und sind dann auch dort fündig geworden mit einer jungen Frau, die hieß Oma Dell.
So, how does my budget look like? Well, as of last month.
Und die hat uns einfach mal auf einem Papier, also eine Mathelehrerin, ne, hat uns auf einem Papier einfach mal vorgerechnet, was das Leben so kostet.
I have bills to pay. I got a yard to weed. Weeding my car is like probably 5,000. Internet is 10. I have my light. Is basically say about 6.000 to 8.000 dollars a month, depends.
Also eine Lehrerin verdient dort 100.000 Guyana-Dollar etwa, also rund 450 Euro im Monat. Diese 450 Euro, ich meine, es gibt Länder, da kann man davon ganz normal leben. Nur ist Guyana wegen diesem Öl und nach diesem Öl unfassbar teuer geworden. Das bedeutet jetzt für Oma Dell, dass sie bis zu 90% ihres Gehalts allein für Essen ausgibt.
The food would be the most expensive thing you have to cater for from your salary. And the reason being is because of the amount that you would consume on a daily basis. For me, sometimes the cost of feeding myself would be roughly at least $2,000 a day. Right? At least.
Sie kann sich das auch nur leisten, weil ihr Vater ausgewandert ist aus Guyana. Mitten im Boom übrigens ausgewandert, das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dieser Boom nicht so ganz super funktioniert, ausgewandert nach Brooklyn, New York, um da ein besseres Leben zu finden. Und Oma Dell hat uns das ein bisschen vorgerechnet, auch mit Krankenversicherung, mit Bussen, die sie dann zur Arbeit nimmt. Und sie war auch nicht die Einzige, wir haben mit mehreren Leuten gesprochen und die Rechnung geht nicht auf. Also alle Leute mit Fixed Income, also Leute, die im öffentlichen Dienst zum Beispiel arbeiten, die wir gesprochen haben, denen geht es jetzt schlechter als davor. Und die haben uns vorgerechnet, wie ihre Ausgaben immer höher sind als ihre Einnahmen. Und zwar dauerhaft und sie dauerhaft auf Krediten leben und diese Kredite auch immer größer werden.
Also Guyana boomt und ihr habt diesen Boom gesucht, aber habt Menschen getroffen, die Familie haben, die teilweise auswandern. Wie kann denn das sein? Warum ist das so?
Da kommen wir zu so einem Begriff, den mir ganz viele Leute bei dieser Recherche immer wieder gesagt haben, das ist die holländische Krankheit, also Dutch Disease. Das ist eine Theorie, die wurde mir am besten erklärt von Thomas Singh.
And I'm director of the University of Guyana Green Institute. I also am a lecturer in the economics department at the University of Guyana.
Das ist ja in Holland passiert in den 60ern und viele, viele Länder der Welt sind durch diesen Prozess durchgegangen.
That this economy is overheating in a big way. And whenever an economy overheats, naturally we'll see rising prices and inflation. It's overheating because of the oil sector, significant expansion.
Länder, die reich werden durch Öl, neigen dazu, dass Arme in diesen Ländern überproportional ärmer werden. Und das funktioniert laut dieser Theorie folgendermaßen. Also man hat den Ressourcensektor, in dem Fall Öl, da ist viel Geld drin, vor allem viel ausländisches Geld. Das zieht erstens, man braucht viele Arbeiter, also es zieht die Arbeiter aus dem eigenen Land an, zieht diese Leute ab von der Nahrungsmittelproduktion, von Fabriken, also von einfacher händischer Arbeit, zieht diese Leute in den Ressourcensektor, macht damit Produkte teurer, die in diesen anderen Sektoren produziert wurden. Also in dem Fall Nahrungsmittel oder Manufactured Goods werden teurer.
So particularly people who are on fixed incomes, who do have to pay rent and food by food, and you know, if those are the big ticket items in their budget, might actually feel worse off. But I can say on the other hand that many people are better off. For example, those people who couldn't find employment before, but now have jobs.
Gleichzeitig kommt wegen dem Ressourcensektor viele, viele Leute aus dem Ausland in dieses Land, um zum Beispiel Ingenieursrollen zu übernehmen, Mittelmanagement, High-Management-Rollen zu übernehmen, die lokale Leute in vielen Fällen, vor allem im globalen Süden, nicht ausüben können. Und in Guyana, gerade in so einem wahnsinnig kleinen Land, sind diese paar 10.000 Leute, die da reingekommen sind, einfach ein gutes Prozent der Bevölkerung oder mehr. Also es ist wirklich viel. Das wäre wie wenn in Deutschland einfach 800.000 Leute ins Land kommen und diese Rollen ausfüllen. Diese Leute essen natürlich auch, Produkte werden weggekauft, Nahrungsmittel werden weggekauft, bevor sie überhaupt auf dem Markt landen. Das, was auf dem Markt landet, ist dann noch teurer. Einerseits, weil es mehr Nachfrage gibt, andererseits, weil es ein sinkendes Angebot gibt. Das ist dieser erste Schritt, der bei der holländischen Krankheit passiert.
Habt ihr diese hohen Preise auch selbst vor Ort gespürt?
Wir haben gemietet, ne, diese 3 Wochen und mussten für 3 Wochen auch $1,400, ne, zahlen für 3 Wochen.
Naja.
Also das ist halt so ein Preis, den würde ich auch in Portugal zahlen für diese Zeit, ne? Oder in Spanien. Und in der Straße, in der wir waren, es gab so ein paar chinesische Supermärkte, das waren die billigsten Supermärkte, die waren immer noch teuer. Und daneben war so ein Café. Und dieses Café war so eindeutig auf so die Neureichen quasi ausgelegt. Da hat man sich schick gemacht, um hinzugehen. Da ist man mit großen Autos hingefahren in dieses Café. Und da hat ein Cappuccino einfach 9 € gekostet. Und das bei einem mittleren Einkommen von 450 € im Monat.
Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Das heißt, die Wirtschaft boomt. Es kommt viel Geld von außen ins Land. Die Ölindustrie braucht Arbeitskräfte, zahlt deshalb sehr hohe Löhne. Und dadurch wird das Leben in Guyana grundsätzlich teurer. Aber die Menschen verdienen, es sei denn, sie arbeiten in der Ölindustrie, immer noch das gleiche Geld wie vorher. Was macht denn die Regierung in Guyana dagegen?
So wie Thomas Singh es gesagt hat, versucht sie es mit genau der falschen Medizin. Weil der zweite Schritt der holländischen Krankheit ist, dadurch, dass so viel ausländische Devisen, also viel ausländisches Geld ins Land kommen, wird die eigene Währung stärker. Dadurch, dass die eigene Währung stärker wird, werden Importe billiger, aber die eigenen Exporte werden teurer. Jetzt hat allerdings Guyana die Entscheidung getroffen, die Währung stabil zu halten gegen den US-Dollar. Und dadurch bleiben Importe teuer.
The government is of the view, I've heard the politicians say this, by keeping the exchange rate constant, they're going to avoid the thing known as the resource curse and the Dutch disease. That is actually a misunderstanding.
Also diese Verteuerung im Land findet trotzdem statt. Nur dadurch, dass die Währung nicht aufwertet, werden auch Importe nicht billiger. Das heißt, statt dass man dann einfach das gegensteuern könnte, die eigene fehlende Produktion mit Importen, wird quasi genau falsch reagiert, laut dem Ökonomen Thomas Singh.
People on the lowest rung of the ladder would be significantly better off with a stronger Guyana dollar. And the government is indeed intervening to keep that exchange rate stable.
Normalerweise führt das auch immer dazu, dass es eine Inflation gibt. Nur in dem Fall jetzt hier ist diese Inflation nicht so richtig sichtbar. Die Preise sind gleich geblieben für die allermeisten Produkte. Aber eben in diesem einen Faktor Nahrungsmittel, wegen der Produktion, und bei den Mieten, die nicht in die Inflationszahlen mit reingerechnet werden übrigens, da gibt es unglaubliche Preisexplosionen. Das führt dann dazu, dass die Regierung sagt, hey, wir haben nur 1-5% Inflation, je nach Jahr. Nur bei den Leuten kommen halt 15, 20, 25, 30% Inflation an, weil die halt die Mieten mitrechnen und weil für die die Nahrungsmittel 90% ihres kompletten Gehalts auffressen. Und die sind gestiegen.
Was sagt denn die Regierung dazu, dass sich ein Großteil der guyanischen Bevölkerung nicht mal mehr so Grundbedürfnisse wie Essen und Wohnen leisten kann?
Wir sind dort im Präsidentenpalast empfangen worden. Und das ist ein ganz schönes Gebäude, so ein holländischer, so Karibik-Stil, Holzbau. Und da hat uns der Präsident Mohammed Irfan Ali empfangen.
I'm going in the field, so sorry about the attire.
Er stand also im T-Shirt und in kurzer Hose, weil er gerade auf dem Weg ins Inland war. Wir sollten eigentlich nur 15 Minuten haben, haben dann am Ende aber eine Stunde gesprochen, was ich auch sehr nett fand von ihm. Ich hatte da so Fragen vorbereitet und diese Fragen waren immer so, ah, was ist denn mit Rent Control oder was ist denn mit der Inflation oder wieso gehen denn Leute während dem Boom ins Ausland? Und der hat so jedes Mal in seinen Antworten dieses große Ganze dann immer gesagt. Da waren Antworten wie, das sind alles Begleiterscheinungen vom Boom.
We are out of engineers, we are out of nurses, we are out of doctors, we are out of builders.
Uns fehlen Krankenschwestern, uns fehlen Bauarbeiter, uns fehlen Ingenieure, uns fehlt alles.
Retail investors and others are investing at a rapid pace. We are running out of these important human assets because of the speed and pace of development.
Das heißt, es ist nicht das Problem der Regierung, sondern das ist ein Problem, dass einfach, es ist so ein Boom, dass sie nicht mal genug Leute haben, um diesen ganzen Boom auszufüllen. Was mir vor allem aufgefallen ist mit dem Präsidenten, ist, dass ihm diese ganzen Fragen einfach zu klein-klein waren. Das war ihm so Micromanagement.
And our economy is not about oil and gas alone. We are working towards building the number one ecotourism economy in the world. Being a serious economy in agro-processing, manufacturing, industrial development, innovation, technology. These are the things that are exciting for me, not oil. It's about building out this future economy, future economy, future economy.
Der wollte darüber reden, was Guyana in der Zukunft ist, was für eine Zukunft das hat, dass das neue, die neuen Vereinigten Arabischen Emirate, das neue Norwegen, das neue Saudi-Arabien, wir werden das große, er hat mir einmal gesagt auch, wir wollen 2030 gleich auf sein mit den großen Wirtschaftsnationen der Welt. Also er hat richtig so Träume und Visionen mir vorgetragen, jedes Mal, wenn ich mit Einzelheitsfragen kam.
Und wie beliebt ist der Präsident? Es waren ja Wahlen, hattest du anfangs schon mal angeteased.
Also er ist ins Amt gekommen, gerade 2 Monate, nachdem das Öl angekommen ist oder 2-3 Monate, nachdem das Öl reingeflossen ist. Also der kam natürlich mit einem unglaublichen Geldsegen auch ins Präsidentschaftsamt. Ist auch ein wahnsinnig sympathischer Charakter und charismatischer Charakter. Und der hat jetzt die Wahlen dementsprechend auch ziemlich komfortabel gewonnen.
Obwohl die Menschen im Land noch nicht mal genug Geld haben für Essen, weil alles so viel teurer geworden ist.
Und obwohl im Land ein Teil der Bevölkerung, also Fixed-Income-Leute, öffentlicher Dienst und so weiter, echt Probleme hat, sich zu ernähren teilweise. Es gibt dort auch Vorwürfe, ne? Diese Vorwürfe sind, es gab Direktzahlungen, 100.000 Guyana-Dollar, also 450 Euro, wurden einfach jedem Bürger überwiesen vor der Wahl. Und es gab auch ein Versprechen, dass nach der Wahl dann nochmal 100.000 Guyana-Dollar überwiesen werden. Die Regierung sagt, das ist, ja, wir wollen alle Bürger teilhaben lassen am Reichtum. Und die Opposition sagt, ja gut, so kann man auch Stimmen kaufen.
Lass uns nochmal zurückkommen zu der Handelspartnerschaft von Guyana mit der EU. Die EU, sagtest du, kauft sehr viel Öl von Guyana.
Unter anderem deshalb, weil Guyana als Demokratie gilt, weil es da sehr viel Regenwald gibt zum CO2-Ausgleich. Aber soweit ich dich ja jetzt richtig verstanden habe, leidet ja tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung unter diesem Boom, von dem Europa nun durch diese Ölkäufe profitiert. Wie schätzt du das ein? Wie stabil kann diese Handelspartnerschaft denn eigentlich langfristig sein?
Man muss sich halt Guyana erstmal angucken, ob das wirklich jetzt den Weg nimmt, den der Präsident mir quasi vorgeschwärmt hat, oder ob das mit der holländischen Krankheit so weitergeht. Und da gibt es auf der einen Seite Länder wie Norwegen und auf der anderen Seite Länder wie Libyen oder Nigeria. Da muss man gucken, wo sich Guyana dran orientiert. Und Norwegen, die Ölfirma dort, zahlt 78% Steuern und gehört zu 2/3 dem Staat Norwegen. Das heißt, das Geld bleibt im Land. Dazu noch hat Norwegen ja diesen Fund aufgebaut, diesen Sovereign Wealth Fund. Das ist ein Pensionsfonds. Und da dürfen die nur 3% von diesen Öleinnahmen ausgeben und der Rest geht in diesen Pensionsfonds. Und das ist ja der größte Investitionsfonds der Welt. Und das haben die alles wunderbar gemacht. Und deswegen wird das immer als Beispiel genannt. Und das Geld aus dem Öl geht in die Bevölkerung. Das muss aber durch eine Umverteilung stattfinden. Das hat Norwegen zum Beispiel wahnsinnig gut gemacht. Das hat dann Mosambik nicht gemacht, das hat Angola auch nicht gemacht, das hat Nigeria auch nicht gemacht. Und in den Regierungen dann wurde das Geld auch nicht angelegt wie in Norwegen, sondern einfach ausgegeben und ausgegeben. Die Stärke der Demokratie in Guyana ist dann schon besser als die in Nigeria, aber die Verträge, die Guyana hat, sind schon außerordentlich schlecht. Was man im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert eben sieht, wie diese Verträge mit diesen Ölgiganten gemacht werden, ist, je schwächer das Land, desto schlechter der Vertrag. Also als Beispiel Norwegen. Momentan ist der Vertrag so, dass 78% der Einnahmen versteuert werden und Norwegen gehören auch noch 2/3 des Erdölkonzerns, der das abbaut. Und in Guyana bekommt Guyana knapp mehr als 14% des Geldes von diesen Öleinnahmen. Das heißt, sie bekommen ziemlich wenig. Exxon zahlt keine Steuern, zahlt kaum Royalties. Und ja, Exxon wollte übrigens leider nicht mit mir sprechen. Also ich habe es versucht. Wir wurden auch dahin gehalten vor Ort mehrfach. Ich habe stundenlang mit der PR-Frau da telefoniert. Die hat uns dann dreimal versetzt und dann haben wir auch gemerkt, dass das so ein bisschen Taktik ist, dass wir unsere Zeit verschwenden. Haben uns auch einige guyanische Journalisten dann auch bestätigt, dass das so die Strategie dort ist.
Nach allem, was du in Guyana erlebt hast, wie schätzt du die weitere Entwicklung von Guyana ein?
Guyana steht vor einem Riesenproblem und das ist die Korruptionsfrage. Man hat in Guyana momentan eine Regierung, die ist auf globalem Niveau ist die schon sehr korrupt, aber auch für guyanisches Niveau ist sie nicht besonders korrupt. Also das sagt auch schon vieles.
Gibt es denn Belege für diese Korruption?
Ich kann mich nur darauf beziehen, was einerseits die Opposition sagt, andererseits aber auch, was in der dortigen Presselandschaft, die natürlich besser informiert sind als ich, relativ offen auch besprochen wird. Wenn man mit Oppositionellen spricht oder auch mit wirklich vielen Leuten auf der Straße, dann hört man von Friends, Family and Favorites, also dass die ihre Verträge an Freunde, Familie und ihre Lieblingsleute verteilen. Da kommt dann diese spezielle guyanische Bevölkerungsmischung ins Spiel, und zwar dieses Indo-Guyana gegen Afro-Guyana. Die Bevölkerung ist größtenteils entweder afro-guyanesisch von versklavten Menschen, die dorthin transportiert wurden, oder zu großen Teilen indo-guyanesisch, also indischstämmig von Vertragsarbeitern, also sogenannte Vertragsarbeiter, die aus Südasien von den Briten vor allem dorthin verschleppt wurden. Die momentane Regierung ist indo-guyanisch und es gibt kaum Afro-Guyaner in der Regierung. Und die Friends, Family und Favorites der indo-guyanischen Regierung sind auch indo-guyaner. Und damit hat man einfach diese Situation, dass sich das Kapital und die Perspektiven und die Möglichkeiten auf eine ethnische Schicht in diesem Land gerade konzentrieren. Und jetzt mal historisch gesprochen, ist es nicht die beste Situation für eine Demokratie und auch nicht die beste Situation für soziale Ruhe, sage ich mal. Aber in dem Fall nochmal auf den Vergleich gehen, nicht aufs Absolute, sondern im Vergleich. Guckt man sich die Liste der Ölproduzenten auf der Welt an, mit der die EU zusammenarbeiten kann und will, dann steht Guyana ziemlich gut da. Das können nicht alle in Kanada, in den USA, in Australien kaufen. Dafür ist dann nicht genug da, sondern die Leute müssen halt auch woanders kaufen, damit das gedeckt wird. Und ich denke, dass die meisten EU-Unternehmen und auch EU-Politiker Öl lieber in Guyana kaufen, als sie es in Russland tun oder als sie es in Venezuela tun. Deswegen im Vergleich gehe ich schwer davon aus, dass diese Handelsbeziehungen sich noch deutlich ausbauen werden.
Vielen Dank, Fabian, für das Gespräch und die Einblicke in deine Recherchereise nach Guyana.
Bis bald.
Fabian Federl hat uns in dieser 11KM-Folge nach Guyana mitgenommen, in die momentan am stärksten wachsende Wirtschaftsnation der Welt. Fabians Deutschlandfunk-Feature über Guyanas Erdöl und das EU-Interesse daran, das verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Lukas Waschbüsch. Produktion: Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Bis bald. Halt, bevor ihr weiterklickt, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Die neue Staffel 11KM Stories. In Rape Tapes decken die beiden Investigativjournalistinnen Isabel Bär und Isabel Ströh undercover ein internationales Vergewaltigungsnetzwerk auf. Alle 5 Folgen gibt's ab sofort in der ARD Audiothek. Mehr darüber erzählt euch Isabel jetzt einfach mal selbst.
Hi, ich bin Isabel Ströh, Investigativjournalistin beim NDR. Mehr als 2 Jahre lang haben wir undercover in einem bisher unbekannten internationalen Vergewaltigernetzwerk recherchiert. Es geht um schwerste Sexualverbrechen und darum, wie sie geplant und organisiert werden. Die Story hört ihr jetzt im Podcast Rape Tapes.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das.
In der neuen Staffel von 11KM Stories nehmen wir, meine Kollegin Isabel Bär und ich, euch mit auf unsere verdeckte Recherche. Ihr seid dabei, wie wir den Tätern auf die Spur kommen und wenn wir eine Frau treffen, deren Fall erst durch unsere Recherche ans Licht kommt. Rape Tapes, die neue Staffel von 11KM Stories. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.